Ja, ich freue mich darauf, dass wir uns heute Morgen mit dem Thema Wiedergeburt beschäftigen können. Wir haben ja in den letzten beiden Bibelarbeiten vom Simon so ein Stück weit gehört, worum geht es eigentlich in unserem Leben als Christen. Also wir sollen als Christen unser Leben nicht verschwenden. Und eine ganz wichtige Motivation, haben wir gesehen, ist die Freude dabei. Und der Simon hat das so ein bisschen verglichen mit einer Pilgerschaft. Also wir haben ein festes Ziel vor Augen, wir wissen, wo wir hinwollen, nämlich in den Himmel. Aber auf dem Weg dorthin sind wir unterwegs, ist es manchmal schwierig und wir haben manchmal Probleme. Und das ging besonders den Christen so an, die Petrus geschrieben hat. Und deswegen wollen wir uns heute wieder einen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief angucken, um weiteres über diese Pilgerschaft zu erfahren. Und zwar ist heute das Thema, womit geht's eigentlich los? Was steht eigentlich am Anfang eines Lebens als Christ? Und was hat dieser Anfang damit zu tun, wie wir unser Leben führen sollen? Beziehungsweise was hat das mit der Pilgerschaft zu tun? Und dieser Anfang, den nennt Petrus in 1. Petrus 1 in den Versen 3 bis 7 Wiedergeburt. Und deswegen wollen wir uns heute mit der Wiedergeburt beschäftigen. Und ich lese uns dazu 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. Da ist einerseits unser schöner Türvers drin, nämlich der Vers 3. Da taucht auch dieses Wort Wiedergeboren drin auf. Das sind andererseits Verse, die wir gestern Abend schon mal kurz gehört haben. Aber der Simon ist da schon kurz drauf eingegangen. Heute Morgen wollen wir die intensiv studieren. Und ich habe euch, ist gut, wenn ihr die Bibel aufschlagt, ich habe euch das aber auch nochmal hier oben abgedruckt. Das heißt, hier könnt ihr auch nochmal Markierungen machen und so. Manches habe ich euch fett gedruckt, manches unterstrichen. Ich werde euch im Laufe der Bibelarbeit sagen, wofür das gut ist. Bevor wir anfangen, lese ich uns 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 7. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Was ist Wiedergeburt und was bedeutet Wiedergeburt für unser Leben als Christen? Ich habe uns 5 W-Fragen mitgebracht, die wir uns heute Morgen angucken wollen. Die findet ihr auf eurem Handout. Warum ist Wiedergeburt nötig? Wie funktioniert Wiedergeburt? Wozu werden wir wiedergeboren? Wofür leben Wiedergeborene? Und was erwartet Wiedergeborene nach dem Tod? All diese Fragen beantwortet uns Petrus in diesen Versen. Und wir wollen uns auf den Weg machen, das jetzt anzugucken. Frage Nummer 1. Warum ist Wiedergeburt eigentlich nötig? In dem Begriff Wiedergeburt stecken ja 2 Wörter, also Wieder und Geburt. Und dieses Wieder macht ja deutlich, da muss man irgendwie zum zweiten Mal geboren werden. Warum ist das so? Und das bringt uns zum ersten von 2 Gründen, warum Wiedergeburt nötig ist. Wir werden nämlich wiedergeboren und das ist der erste Grund, weil wir geistlich tot sind. Jetzt sitzt du vielleicht da und denkst dir, ich bin überhaupt nicht tot, ich bin quicklebendig. Ich möchte mal den Elias nach vorne bitten und möchte euch mit dem Elias zusammen demonstrieren, was bedeutet, geistlich tot zu sein. Ja. Der Elias ist jetzt ein ganz normaler Mensch, allerdings geistlich tot, kein Christ. Und ich bin seine innere Stimme. Und ich sage zum Elias, hey Elias, hättest du nicht Lust, mal Basketball zu spielen?
Ja, auf jeden Fall. Das mache ich.
Elias, hättest du heute Abend nicht Lust, Fußball zu gucken?
Mache ich, auf jeden Fall.
Elias, weißt du was? Gott ist einfach das Beste, was es auf der Welt gibt. Elias, wollen wir nicht eine Runde Fahrrad fahren?
Ja, macht Spaß.
Elias, wollen wir nicht zusammen eine Runde beten? Danke, darfst du dich wieder setzen. Geistlich tot bedeutet nicht, dass man tot ist. Der Elias ist ziemlich lebendig gewesen gerade und ist vor allem lebendig gewesen, wenn es um alle möglichen Sachen geht, die ihm Spaß machen. Geistlich tot bedeutet aber, dass man tot ist in Bezug auf Gott. Wenn Gott irgendwas von einem will, ist ein geistlich toter Mensch, steht da oder sitzt da und reagiert nicht. Oder reagiert ablehnend. Das ist ein geistlich toter Mensch. Und die Bibel sagt uns, alle Menschen sind geistlich tot zunächst einmal und müssen deswegen ein neues Leben bekommen. Und dieses neue Leben nennt die Bibel Wiedergeburt. Das heißt, warum ist Wiedergeburt nötig? Weil Menschen geistlich tot sind. Menschen sind für das, was Gott ihnen sagen will, nicht empfänglich. Jetzt könnte man ja fragen, alle Menschen sind geistlich tot. Warum schenkt Gott denn dann die Wiedergeburt? Also warum ist Wiedergeburt nötig? Erste Antwort, weil wir geistlich tot sind, wir Menschen. Aber was bewegt denn Gott dazu, uns jetzt wieder lebendig zu machen? Und die Antwort darauf finden wir in Vers 3. Lest euch mal Vers 3 durch und überlegt mal, warum schenkt Gott überhaupt Menschen Wiedergeburt? Wer es rausgefunden hat, darf sich gerne melden.
Noah. Er ist einfach barmherzig.
Genau. Das ist der ganz einfache Grund, den uns Vers 3 sagt. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Gott ist gnädig. Und da ist so ein Mensch, wie wir gerade jetzt hier Elias hatten, und Gott lässt ihm sein Wort predigen. Und Gott zeigt sich durch die Schöpfung und sagt, guck mal, das ist meine Schöpfung, ich bin da. Und der geistlich tote Mensch, der sitzt da auf seinem Stuhl und reagiert nicht. Und deswegen sagt Gott, weil ich so barmherzig bin, weil ich Mitleid habe, schenke ich Menschen ein neues Leben, sodass sie plötzlich darauf reagieren können, was ich ihnen sage. Und dieses neue Leben, was Gott aufgrund seiner Barmherzigkeit schenkt, das nennt die Bibel Wiedergeburt. Warum ist also Wiedergeburt nötig? Aus unserer Perspektive, weil wir geistlich tot sind, weil wir keine Antenne haben, könnte man sagen, für das, was Gott uns zu sagen hat. Wir hören es vielleicht mit unseren Ohren, aber es ist uns egal, wir wollen es nicht. Und die andere Antwort ist, weil Gott barmherzig ist. Das ist sozusagen die Antwort auf die Frage, warum ist Wiedergeburt überhaupt möglich? Warum gibt es sowas? Warum lässt Gott uns nicht einfach in dem Zustand, in dem wir sind? Warum-Frage haben wir geklärt. Nächste Frage. Zweiter Punkt. Wie funktioniert denn das? Wie funktioniert so eine Wiedergeburt? Na, vielleicht hast du dir jetzt gedacht, oh Mann, neues Leben, also eigentlich fühle ich mich so wie immer. Bin ich eigentlich überhaupt wiedergeboren? Ich meine, merkt man das? Fühlt man sich da anders? Fühlt man sich da irgendwie heilig oder entrückt oder kriegt Fieber oder was weiß ich? Also woran merkt man, dass man wiedergeboren ist? Vielleicht stellst du dir die Frage. Und erst einmal will ich dir sagen, die Frage, ob du wiedergeboren bist oder nicht, ist die wichtigste Frage deines gesamten Lebens. Man kann diese Frage auch anders formulieren. Es gibt verschiedene Formulierungen. Zum Beispiel, bist du Christ oder kommst du in den Himmel? Bist du ein Kind Gottes? Alles dieselbe Frage. Bist du wiedergeboren? Es ist die wichtigste Frage deines Lebens, weil sie entscheidet darüber, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Woher weiß man jetzt, dass man wiedergeboren ist? Die gute Nachricht ist, man fühlt es nicht. Manche Menschen manchmal vielleicht schon, aber grundsätzlich fühlt man es nicht. Man weiß, dass man wiedergeboren ist, wenn man an Jesus Christus glaubt. Denn auch der Umkehrschluss ist wahr, wir würden niemals an Jesus Christus glauben, wenn wir nicht wiedergeboren wären. Ja, erinnern wir uns an Elias und gesehen, ein Mensch, der geistlich tot ist, der reagiert gar nicht auf Gott. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, reagierst du auf Gott und damit weißt du, dass du wiedergeboren bist. Jeder Mensch, der an Jesus glaubt, braucht sich keine Gedanken darüber zu machen. Bin ich überhaupt wiedergeboren? Muss ich da irgendwas machen? Muss ich mich irgendwie besonders anstrengen? Musst du nicht. Wenn du an Jesus glaubst, weißt du, dass du dieses neue Leben geschenkt bekommen hast. Petrus sagt ja auch nicht, jetzt testet euch mal ganz genau, sondern er lobt einfach Gott in Vers 3 dafür, dass er uns Christen diese Wiedergeburt geschenkt hat. Wie reagieren Menschen, die nicht wiedergeboren sind, auf das, was die Bibel ihnen sagt? Es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten. Elias, als er hier saß, hat einfach gar nicht reagiert. Andere Menschen reagieren, indem sie wütend werden. Ich will das nicht hören. Oder indem sie sogar sagen, hey, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das aus der Schule. Hey, ich finde voll gut, dass du das glaubst. Das ist bestimmt voll wahr für dich, aber für mich ist es einfach nichts. Oder sie sagen sich, ja, so ein bisschen christlich sein finde ich sogar richtig gut. Aber sie glauben nicht von Herzen an Jesus. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, aber was die alle gemeinsam haben, Menschen, die nicht wiedergeboren sind, sie glauben nicht von Herzen an Jesus. Und ich möchte auch nochmal betonen, man erkennt seine Wiedergeburt nicht dadurch, dass man sich anders fühlt. Es gibt Leute, die sagen das leider, und dann ist das Problem, dass sich die meisten Christen die meiste Zeit ihres Lebens ziemlich normal fühlen. Und dann könnte man denken, wenn ich gut drauf bin, dann bin ich davon überzeugt, ich bin wiedergeboren. Wenn ich schlecht drauf bin, bin ich davon überzeugt, denke ich, ja, vielleicht nicht. Die Tatsache, ob du zu Jesus gehörst oder nicht, hängt nicht davon ab, wie gerade deine Gefühlslage ist. Das heißt, wie funktioniert Wiedergeburt? Gott operiert uns sozusagen und schenkt uns ein neues Herz. Und dieses neue Herz, das hat, um im Bild von Elias zu bleiben, sowas wie eine Antenne für Gott. Und plötzlich bin ich empfänglich für Dinge, die Gott mir zu sagen hat. Plötzlich höre ich Dinge, plötzlich sind sie mir wichtig. Plötzlich erkenne ich, ah ja, dieser Jesus war nicht nur irgendwer, sondern er ist am Kreuz für Sünder gestorben und nicht nur für irgendwelche Sünder, sondern für mich. Also wenn du das glaubst, wenn du an Jesus glaubst, dann darfst du wissen, dass du wiedergeboren bist. So, jetzt die dritte Frage. Wozu werden wir eigentlich wiedergeboren? Weil jetzt könnten wir sagen, naja, Gott hat uns ein neues Herz geschenkt, super, ich glaube an Jesus und jetzt laufe ich durch die Welt. Und mach, was ich will. Aber Petrus verrät uns hier in diesen Versen, dass Gott was viel Größeres vorhat mit uns. Er hat uns nicht einfach ein neues Herz geschenkt, damit wir damit danach machen, was wir wollen. Und die Frage, wozu hat Gott uns eigentlich wiedergeboren, die finden wir sehr ausführlich in den Versen 4 und 5. Lest euch mal die Verse 4 und 5 durch und beantwortet mal die Frage, wozu uns Gott die Wiedergeburt geschenkt hat. Wer was rausgefunden hat, darf sich melden. Jonna? Wie ist dieses Erbe?
Unvergänglich, unbefleckt und unverwechselt.
Das heißt, Gott hat uns uns, sehr gut, kommt mit uns dazu wiedergeboren. Ich habe euch auch die Tabelle abgezeichnet, könnt ihr jetzt mal mit ausfüllen. Gott hat uns wiedergeboren, damit wir ein riesengroßes Erbe kriegen. Damit wir ganz viel besitzen, bekommen. Ganz viele Geschenke. Und wie sind diese Geschenke? Die sind un... Da könnt ihr mal die drei Wörter, die ihr in Vers 3, nee, Vers 4 findet, hinschreiben. Unvergänglich, unbefleckt und unverweltlich. Das heißt, Petrus benutzt drei Wörter, die alle mit un anfangen, um uns zu verdeutlichen, diese Geschenke, die wir bekommen, die werden nicht alt, die zerfallen nicht, die haben wir in alle Ewigkeit. Ja, stellt euch das tollste Geschenk vor, was man euch schenken kann. Vielleicht wünscht ihr euch ein Ferrari oder was auch immer. Jedes Auto, jeder Gegenstand, den wir hier auf dieser Erde bekommen, der wird irgendwann alt, verbeult, verrostet, zerfällt. Und selbst wenn er euch überlebt, sterbt ihr irgendwann und könnt ihr dann nicht mitnehmen. Das heißt, Gott möchte uns durch die Wiedergeburt ein wunderschönes Erbe und Besitz geben, und zwar im Himmel, nämlich alles Mögliche unverwelklich, ein Besitz, der nicht zerfällt. So, ich habe es schon angedeutet, wie ist denn Besitz, den wir hier auf der Erde haben? Wie ist der so? Elias?
Vergänglich.
Ja. Das steht jetzt hier nicht so in den Versen, aber es wird dadurch deutlich, dass Petrus von so viel unredet. Und das Gegenteil dazu ist, wie Besitz hier auf der Erde ist. Das heißt, Gott sagt, ich will euch reich beschenken, aber ich will euch reich im Himmel beschenken, weil wenn ich mich hier auf der Erde reich beschenken würde, das würde euch gar nichts bringen. Es vergeht eh alles. Gut, das heißt, Gott möchte uns ein wunderbares Erbe und Besitz schenken. Wozu hat er aber uns noch wieder geboren? Vers 5 ist das. Was möchte er uns noch geben? Nicht nur einen wunderbaren Besitz. Elias?
Das Heil.
Ja. Rettung können wir auch übersetzen. Vielleicht haben es auch einige Bibel von euch mit Rettung übersetzt. Das heißt, Gott will uns nicht nur unglaublich reich beschenken, sondern er will uns auch erretten. Und an dieser Rettung ist was besonders. Wenn ihr auch mal in Vers 5 reinguckt, steht da, wir werden bewahrt durch den Glauben zu dem Heil oder zu der Rettung, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Und mit in der letzten Zeit ist gemeint, wenn Jesus mal wiederkommt. Und geoffenbart ist so ein altes, ist ein schwieriges Wort, aber was es eigentlich heißt, ist, etwas wirklich zu sehen und wirklich zu fühlen. Ja, das Gegenteil von offenbar ist, wenn irgendwie so ein Vorhang über irgendwas drüber liegt, dann kann man vielleicht so die Formen erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Statue gesehen habt, wo so ein Tuch drüber hing oder so. Kann so ungefähr erkennen, was drunter ist. Aber diese Statue ist dann nicht geoffenbart oder die ist nicht offenbar. Die ist erst offenbar, wenn ich das Tuch wegnehme. Und das Gleiche sagt Petrus hier über unsere Rettung. Er sagt, im Himmel wird unsere Rettung offenbar sein. Oder wir könnten auch sagen, schreib mal offenbar hin. Bessere Wörter sind vielleicht sichtbar und fühlbar. Das heißt, wenn wir im Himmel sind, dann werden wir unsere Errettung wirklich als ganze Menschen völlig erfahren. Werden wir uns die ganze Zeit sehr gerettet fühlen. Hier auf dieser Erde ist das ein bisschen schwierig. Wir wissen, das ist Gottes Wort, dass wir gerettet sind. Aber da kommt die Sünde und da kommt irgendwie das Leid und dann kommt der Wecker am Morgen und der klingelt und ich habe keine Lust aufzustehen. Und dann denke ich mir, also gerettet fühle ich mich gerade nicht. Das heißt, auch wenn wir manchmal, und ich denke, jeder Christ kennt das irgendwo, uns sehr freuen darüber, dass Jesus für uns gestorben ist, gibt es sehr, sehr viele Momente in unserem Leben, wo eben unser Heil, unsere Rettung noch nicht sichtbar und fühlbar ist. Den schreibe ich mal hin, meistens, beziehungsweise oft. Nicht sichtbar, beziehungsweise nicht fühlbar. Fass nochmal zusammen, in den Versen 4 und 5 erklärt Petrus uns, was Gott uns schenken möchte, wenn er uns die Wiedergeburt geschenkt hat. Ein Riesenerbe und Besitz und Heil und Rettung. Und er will es uns vor allem im Himmel schenken. Er hat jetzt schon irgendwie damit angefangen, wir sind jetzt schon gerettet und uns ist dieses Erbe und dieser Besitz schon sicher. Aber wir kriegen halt noch nicht so viel davon mit. Einiges schon. Deswegen feiern wir Gottesdienst, deswegen genießen wir auch die Gemeinschaft als Christen untereinander hier schon auf der Erde. Aber schlussendlich wirklich uns freuen darüber, jubeln können, das wirklich als ganze Menschen erfahren. Das ist erst im Himmel der Fall. Was ich mit euch als drittes angucken möchte, sind die Gefühle, die deswegen das Leben von Christen oft markieren. Wenn man uns jetzt anguckt, okay, Erbe ist hier irgendwie noch nicht so richtig, da unvergänglich. Auf der Erde meistens nicht so fühlbar, im Himmel dann wirklich. Was macht das mit uns für unser Leben auf der Erde und was macht das mit uns für unser Leben im Himmel? Und das beantwortet uns Petrus in Vers 6. Guckt mal in Vers 6 rein und schaut mal, welche Gefühle haben Menschen häufig oder Christen häufig auf der Erde und welche haben sie häufig im Himmel. Die Jungs sind so aktiv, ich würde gerne auch mal die Mädels hören. Johanna. Sehr gut. Ja? Also das, was das Leben von Christen auf der Erde markiert, ist häufig, nicht immer, wissen wir auch, zurzeit ist ja eine ganz coole Woche so, aber häufig passieren auch Dinge, auch in eurem Leben, wo ihr sagen würdet, passt nicht so und je älter ihr werdet, werden die Momente vielleicht sogar häufiger. Oftmals ist das Leben geprägt von Trauer, von Leid. Im Himmel ist es anders. Im Himmel herrscht vollkommene Freude. Wir haben auch gehört von Simon gestern, dass wir uns natürlich freuen sollen, auch wenn wir leiden. Das ist natürlich auch richtig. Aber im Himmel dürfen wir uns freuen ohne Leid. Und gerade für die Christen, an die Petrus geschrieben hat, ist es noch bedeutender, noch wichtiger. Weil die wurden nämlich verfolgt. Uns geht es heute sehr, sehr gut als Christen. Natürlich haben wir auch Probleme, auch Leid. Aber grundsätzlich dürfen wir völlig frei Christen sein. Und das war zu den meisten Zeiten und ist auch heute in den meisten Ländern der Welt anders. Dass Christen verfolgt werden, dass sie ausgelacht werden, dass sie schikaniert werden oder sogar schlimmer, dass sie dann wirklich mit dem Tod oder mit körperlichen Strafen oder mit Gefängnis bedroht werden. Und das ist einer der wichtigsten Gründe, warum Christen oftmals in dieser Welt trauern, aber sich eben freuen auf die Freude, die dann im Himmel herrschen wird. Und nachdem wir jetzt gesehen haben, diesen Vergleich Erde-Himmel, kommen wir jetzt zur vierten Frage: Wofür leben Wiedergeborene? Und die Frage könnt ihr, nachdem wir uns das hier angeguckt haben, eigentlich fast schon selber beantworten. Wofür sollen Wiedergeborene leben? Sollen sie für diese Erde leben, die so ist? Oder nicht doch viel mehr für den Himmel, der so wunderbar ist? Ich möchte euch ein weiteres Beispiel geben, um euch deutlich zu machen, wie das zu verstehen ist. Seid ihr hier mit der Tabelle fertig? Ein zweites Bild. Vielleicht bin ich Kunstlehrer geworden. Könnt ihr das sehen? So, also das soll eine Wüste darstellen. Diese Kreuze hier unten sind alles Menschen. Und in dieser Wüste leben alle Menschen gleich. Sie leiden unter der bösen Sonne. Die böse Sonne brennt nämlich unerbittlich auf die Menschen nieder, macht ihnen das Leben schwer. Sie sterben nicht gerade, aber sie haben Durst und es ist heiß und es gibt keinen Schatten und sie sind nicht besonders glücklich. Sie wollen alle trinken und Schutz vor der Hitze haben. Und die Menschen laufen im Kreis oder zickzack oder wie auch immer und suchen irgendwo was zu trinken oder Abkühlung. In der Wüste gibt es ganz, ganz weit weg eine Oase. Und in dieser Oase gibt es all das, wonach sich die Menschen sehnen. Das Problem ist bei den Menschen, sie sind geistig tot. Und deswegen können sie in unserem Bild die Oase nicht sehen. Ja, vielleicht haben Sie davon gehört, es gibt eine, aber Sie können es einfach nicht sehen. Und in diesem Bild, ich habe schon gesagt, die Menschen, das sind Menschen, die geistig tot sind. Die Wüste ist unser Leben und die Oase ist der Himmel. Und jetzt, wenn ein Mensch wiedergeboren ist und an Jesus glaubt, kann er plötzlich, um in unserem Bild zu bleiben, die Oase sehen. Oder um biblisch zu sprechen, wir wissen, dass der Himmel der beste Ort ist, den es überhaupt nur gibt. Das heißt, ganz hinten am Horizont sehen wir die Oase. Jetzt sind wir aber noch hier bei den anderen allen und im Grunde geht es uns genauso schlecht wie allen anderen auch. Denn die Sonne brennt unerbittlich und wir haben Durst. Aber wir haben den Blick auf die Wüste gerichtet und mit einigen Schlangenlinien laufen wir auf die Oase zu. Wofür leben Wiedergeborene? Das ist die vierte Frage. Und ich denke, durch die Tabelle, die wir hier haben, und durch dieses Bild nochmal, wird relativ deutlich, es wäre dumm, für irgendetwas anderes zu leben, als nur für den Himmel. Denn wir versuchen immer wieder, irgendwo anders Schutz und Wasser zu finden, aber es gibt nichts, außer den Himmel, da wo Gott selbst ist, die Quelle aller Freude und die Quelle allen Lebens. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ich würde ja gerne. Ja? Also ich würde ja gerne mein Leben volle Kraft auf den Himmel rausleben und ich glaube auch an den Himmel und der Himmel ist gut, aber leider gelingt es mir so selten. Leider gibt es in meinem Kopf diese Stimme, die mir immer wieder erzählt, Jochen, der Himmel ist schön und gut. Aber es gibt doch hier auf dieser Erde noch so viele andere schöne Dinge, an die du dein Herz hängen solltest. Mach das doch auch mal. Den Himmel kannst du wieder übermorgen denken. Jetzt leb mal für dich. Ich glaube, die Stimme kennt ihr alle. Ja? Warum ist das so? Haben wir nicht diese neue Antenne für Gott? Dieses neue Leben, diese Wiedergeburt? Das Problem ist, dass Gott uns zwar ein neues Herz geschenkt hat, aber wisst ihr was? Das Alte ist immer noch in uns drin. Wir haben sozusagen zwei. Und das eine Herz erzählt uns, lauf mit voller Dröhnung auf die Oase zu. Der Himmel ist das Beste, was es gibt. Und das andere Herz erzählt uns, boah, hier in dieser Welt gibt es so viele Dinge und es lohnt sich da, sein Herz dran zu hängen. Und dann ist unser Leben als Christen oftmals so hin und her gerissen zwischen diesen beiden Dingen. Zwischen der Stimme, die uns hier auf dieser Erde festhalten möchte, die uns dazu bringen möchte, hier so in der Wüste irgendwelche Kreise zu laufen, und der anderen, unser neues Herz, die uns auf die Oase hinweist. Und auch Petrus sagt das in unseren Versen. Guck mal rein, Vers 6. Er sagt dort, dann, wenn ihr hier angekommen seid, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, ja, böse Sonne und so weiter, in mancherlei Anfechtungen. Und Anfechtungen ist ein komisches Wort, aber es ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Es ist das in dieser Welt, was uns immer wieder wegziehen möchte, dass wir wirklich volle Kraft auf den Himmel zulaufen. Was gibt es da für Anfechtungen? Ich glaube, es gibt zwei Sorten. Das eine ist eben, was ich eben beschrieben habe, unser altes Herz. Das verrät uns, Leute, Geld ist das Beste, was ihr euch vorstellen könntet. Lauft dem Geld hinterher. Oder dieses Auto, das muss ich haben. Wenn ich das Auto habe, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich endlich einen Freund, wenn ihr ein Mädel seid, oder eine Freundin, wenn ihr ein Junge seid, hätte dann, also wenn ich mit der Person zusammen wäre, also dann wäre das Leben super. Oder wenn ich am Tag 3 Stunden YouTube gucke, also dann habe ich echt einen erfüllten Tag gehabt. Ja. Oder ich weiß nicht, was bei euch im Leben die Sachen sind. Es sind all diese Stimmen, die euch sagen, ihr findet in dieser Welt hier in irgendwas Erfüllung. Was ich nicht sagen will, ihr dürft die ganzen Sachen nicht machen oder es sind keine schönen Dinge. Alles, was Gott in dieser Welt geschaffen hat, sind schöne Dinge und er möchte, dass wir sie genießen. Aber was er nicht möchte, ist, dass wir diese Dinge benutzen und uns ablenken lassen auf unserem Weg zur Oase. Wisst ihr, wir leben in dieser Welt als Christen und laufen auf die Oase zu und um uns herum laufen diese Leute zickzack. Und es sind nicht nur die Dinge in uns selbst, die Stimme, die uns sagt, wir sollen woanders hingehen. Das sind nicht die einzigen Anfechtungen, sondern es sind auch diese Leute um uns herum, die uns erklären, ey, wie blöd bist du denn? Lauf doch nicht mit zur Oase, die es gar nicht gibt. Ja, da stehen vielleicht so zwei nebeneinander, du, der läuft zu der Oase, siehst du da eine Oase? Nee, ich sehe da keine Oase. Wie dumm ist das denn? Versuch doch ein bisschen dein Leben zu genießen. Ja, vielleicht ist der ein oder andere schon mal von euch ausgelacht worden, dafür, dass er Christ ist in der Schule. Oder zumindest so einen blöden Blick gekriegt. Die Christen, an die Petrus schreibt, die haben nicht nur einen blöden Blick gekriegt, die haben ein bisschen mehr gekriegt. Ja, da war richtig, da gab es Druck. Bist du bescheuert? Ja, innen zieht uns unser Herz weg von dem Weg zur Oase und von außen ziehen uns oft andere Menschen weg. Eure Klassenkameraden, vielleicht einige eurer Freunde, ich weiß es nicht. Ich kann euch trösten, als Christen geht es uns da in Deutschland wirklich noch relativ gut. Da ging es den Christen, an die Petrus hier schreibt, deutlich schlechter. Und wir als Christen sollten uns eben nicht weder von unserem Herz noch von den Menschen um uns herum anstecken lassen, sondern so schnell wie möglich und so geradlinig wie möglich auf die Oase zulaufen. Wisst ihr, als ich so 15 war, habe ich mal die ganzen Sommerferien durch Computer gespielt. Ich glaube nicht, dass Computerspielen falsch war, aber wenn man 15 ist, dann könnte man auch verschiedene Dinge lesen, die viel mehr bringen zum Beispiel. Und ich habe mir nachher gedacht, viele Jahre später, das waren die sinnlosesten Sommerferien meines Lebens. Ich habe nämlich nicht nur Computer gespielt, ich habe meinen Rollladen runtergelassen und es war vollkommen finster in meinem Zimmer. Und ich habe ungefähr 15 Stunden am Tag gespielt. Und es besteht ein Unterschied darin, ob ich mal 2 Stunden mit Freunden spiele oder ob ich ein paar Wochen lang immer 15 Stunden am Tag spiele. Zweiteres gleicht dann eher dem Kerl auf unserem Titelblatt von, könnt ihr mal nochmal angucken, wenn ihr ihn schon vergessen habt. Der durch die Wüste läuft, im Zickzackkurs und mit dem Staubsauger den Sand aufsaugt. So ungefähr ist es, wenn wir als wiedergeborene Menschen hier hinten irgendwie zickzack laufen. Wir kennen die Oase, wir wissen, wo sie ist. Und wir denken irgendwie, das ist viel cooler, wenn ich hier den hier mache oder den. Letzte Frage, was erwartet Wiedergeborene nach dem Tod? Um in unserem Bild hier von der Wüste zu bleiben, die Oase. Uns erwartet das Leben im Himmel in der Gegenwart Gottes. Nach unserem Tod werden wir auferstehen. Und das Tolle an unserer Auferstehung ist, wir kriegen erstens einen neuen Körper, der nicht alt wird, der nicht mehr wehtut. Und das zweite Tolle an unserer Auferstehung ist, ich habe ja gesagt, wir haben diese 2 Herzen. Und Gott nimmt das alte Herz jetzt weg. Und dann haben wir nur noch unser neues. Niemand mehr in uns drin, der uns erzählt, das hier ist irgendwie besser als der Weg. Dann sind wir angekommen und haben ein neues Herz. Und wenn du dann im Himmel bist, dann wirst du ein Erbe bekommen, das nie vergehen wird. Ja, du wirst es gut haben. Du wirst alles haben, wonach sich dein Herz sehnt, aber das Beste ist, du wirst Gemeinschaft mit Gott haben, der Quelle von allem Guten schlechthin. Paulus schreibt in Vers 3, guck nochmal rein, er sagt, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und was diese lebendige Hoffnung ist, das sind wir heute durchgegangen. Diese lebendige Hoffnung, das ist der Blick auf den Himmel. Es ist heiß in der Wüste, es sind Leute um uns rum, die in der Wüste staubsaugen. Aber wir haben ganz am Horizont sehen wir die Oase und laufen drauf zu. Das ist diese lebendige Hoffnung. Die lebendige Hoffnung bedeutet ein Leben im schwierigen Jetzt, im traurigen Jetzt, im harten Leben hier, mit dem festen Blick auf die wunderbare Zukunft. Wisst ihr, das Tolle an diesem Abschnitt finde ich, Petrus steht nicht da und sagt, lieber Christ, du bist jetzt Christ, verschwende dein Leben nicht. 2 Stunden Computerspielen sind okay, 3 nicht mehr. Könnt ihr ja machen und gibt uns deine Liste. Ja, das ist okay und so viel musst du beten und Bibel lesen und so. Und jetzt arbeite die Liste ab und dann hast du dein Leben nicht verschwendet. Sondern was Petrus macht ist, und da sind wir wieder beim Bild von Simon gestern mit dem Wecker, er macht uns den Himmel so schmackhaft wie möglich. Er malt uns vor Augen, wie wunderbar die Oase ist, damit wir so sehr zur Oase wollen, dass wir gar nicht mehr auf die Idee kommen, so ein Leben zu leben. Ihr könnt nochmal oben hingucken, ich habe euch ja den Text abgedruckt, und alle unterstrichenen Stellen angucken. Einiges da ist unterstrichen. Und der Abschnitt ist ja nicht besonders lang. Aber überall da, wo unterstrichen ist, da spricht Petrus vom Himmel. In Vers 4 sagt er, dieses unvergängliche, unbefleckte und unverwelkliche Erbe wird im Himmel aufbewahrt für uns. Und in Vers 5, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Freut euch auf diese letzte Zeit, freut euch auf den Himmel, denn da werdet ihr das Heil wirklich erfahren. Dann sagt er in Vers 6, dann, dort, werdet ihr euch jubelnd freuen. Und dann ganz am Ende von Vers 7, wie wird es dort sein? Dort wird Lob, Ehre und Herrlichkeit sein, wenn Jesus Christus offenbart wird. Also wenn er sichtbar wird, wenn ihr ihn sehen könnt. Wer mich kennt, weiß, ich hasse frühes Aufstehen. Ja? Ich liebe meinen Beruf als Lehrer. Ich hasse an diesem Beruf, dass es bei uns an der Schule um 7:30 für die Lehrer losgeht. Und wenn dann so Alltag ist und mein Wecker klingelt, dann denke ich mir immer, das kann überhaupt nicht wahr sein. Nicht, die Nacht ist nicht nur, eigentlich habe ich keine Lust aufzustehen. Dann gehe ich in die Schule, bin 20 Minuten da, dann ist alles okay, dann freue ich mich auf den Tag. Aber morgens ganz schlimm. Es gibt aber auch Tage, wenn da morgens um 6 mein Wecker klingelt, dann stehe ich auf, bin quick lebendig und es läuft. Und das sind die Tage, wo man zum Beispiel mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegt. Total einfach, um 6 Uhr morgens aufzustehen an solchen Tagen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Oder ihr freut euch auf irgendwas an diesem Tag und plötzlich ist es total einfach aufzustehen. Das heißt, die Freude, die Aussicht auf das, was euch an diesem Tag erwartet, die motiviert euch total einfach aufzustehen. Und was Ähnliches macht Petrus hier mit uns. Er gibt uns eine Aussicht, eine Perspektive auf die wunderbare Oase, auf den Himmel. Und sagt, wenn euer Kopf und euer Herz so voller Himmel ist, was euch da erwartet, dann kommt keiner von euch mehr auf die Idee und staubsaugt in der Wüste oder läuft irgendwie zickzack oder so. Natürlich, ich weiß, unser altes Herz und so ist immer noch da und zieht uns weg. Aber Paulus sagt, um sozusagen das alte Herz klein zu halten, sollten wir unser Denken mit dem Himmel füllen. Dieser Himmel ist das, was uns nach dem Tod erwartet. Na, da gibt es Schwierigkeiten hier auf dem Weg unterwegs. Alter Herz zieht uns weg. Wir leiden, wir haben Probleme dafür, dass wir Christen sind, oder wir leiden einfach grundsätzlich daran, dass eben hier in dieser Welt alles vergänglich ist. Wir werden alt, unser Körper tut weh, wir werden müde, werden krank, wir verlieren Menschen, die uns wertvoll sind, wir hören Nachrichten, die schlimm sind, wir hören von Krieg und Terror und allem Möglichen in dieser Welt. Und in dieser Welt, in dieser Situation, lenkt Petrus unseren Blick auf den Himmel. Und sein Ziel ist es eben, dass wir uns so sehr auf den Himmel freuen, dass wir nicht mehr auf die Idee kommen, mit dem Staubsauger in der Wüste Staub zu saugen. Amen.